Wunderschönen Abend. Danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Und jetzt möchte ich Ihnen mal unsere teilnehmenden Politiker vorstellen. Ganz außen sitzt Herr Kaufmann. Er ist stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU in Stuttgart und Rechtsanwalt. Er kandidiert für den Bundestag und sein Interessengebiet ist, wenn wir es richtig geforscht haben, europäisches Bildungsrecht und Völkerrecht unter anderem. Okay, neben sitzt Frau Marta Aparicio. Sie kandidiert für die Linke. Sie hat Politikwissenschaft studiert und Ethnologie. Ihre Themen sind ethnische nationale Minderheiten, Nationalismus und Konfliktforschung. Und sie setzt sich auf internationaler Ebene für die Aufrechtung der Menschenrechte ein. Neben ihr sitzt dann die Frau Birgit Bender, Biggi Bender. Sie ist Bundestagsmitglied der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist auch gelernte Juristin, engagiert sich unter anderem in der Frauenbewegung, war Frauenreferentin bei den Grünen im Baden-Württembergischen Landtag und ist aktuell gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Dann Ute Vogt, sie zwei Plätze neben mir. Sie ist die Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg und war von 2002 bis 2005 parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister des Innern. Sie kandidiert erneut für den Bundestag und ist gelernte Rechtswissenschaftlerin. Und neben mir sitzt Michael Marquardt. Michael Marquardt ist vom der Stadtgruppe Neckar-Vororte der FDP und ist in der FDP beratend tätig für Schwulen- und Lesbenfragen. Okay.
Wir haben uns zum Einstieg gedacht, Transsexualität ist ein Thema, das jeder vielleicht schon mal gehört hat irgendwo. Es gibt viele Zeitungen, die darüber schreiben, vor allem in der letzten Zeit verstärkt. Aber tatsächlich die Vorstellungen von Transsexualität sind immer so die Sache. Viele transsexuelle Menschen fühlen sich mit dem, was geschrieben wird und was berichtet wird, nicht unbedingt einverstanden, was da geschrieben wird. Wir würden gerne jetzt wissen mal als Einstieg, wir haben gedacht, wir machen mal eine kurze Einstiegsrunde, was eigentlich unsere Gäste sich unter Transsexualität vorstellen und würden jedem die Möglichkeit geben, maximal eine Minute einfach zu sagen, was Transsexualität ist und was Ihnen dazu einfällt zu dem Thema. Also als Einstieg, eine Minute lang haben Sie die Bühne. Fangen wir einfach links an mit dem Herrn Marquardt und jeder hat eine Minute. Wir haben eine Uhr hier, wir schauen drauf. Sie können auch vorher aufhören, wenn Sie wollen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Also wenn die Minute brauche ich in keinem Fall.
Okay, gut. Dann
also mich ist einfach ein Mensch, der das Gefühl hat, im falschen Körper geboren zu sein und dem daraus Probleme erwachsen. Und da sehe ich unsere Aufgabe, dem da in der Entwicklung, in der Lösung der Probleme zu helfen.
Ich denke, es sind Menschen, die Frauen und Männer, die sich nicht dem Geschlecht zuordnen, was ihre äußerlichen Geschlechtsmerkmale ihnen geben, sondern sich als anderes Geschlecht definieren, wie man es äußerlich markiert. Das ist das, was ich mir denke und was ich aus Begegnungen jedenfalls weiß. Aber ich denke, der heutige Abend wird uns da sicherlich auch noch einiges dazulernen lassen.
Ich denke, Transsexualität ist das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein und der Wunsch, nach dem gefühlten Geschlecht leben zu können.
Gut, ich denke, dass Transsexualität für mich einfach ein Naturgesetz. Die Natur verhält sich nicht immer so regelmäßig, beziehungsweise so, wie wir uns gewöhnt sind vorzustellen. Und deshalb denke ich, Transsexualität ist einfach nicht unbedingt, was das Genetische, das Biologische zeigt, muss unbedingt mit dem Gehirn was zu tun haben, mit was der Mensch denkt.
Danke sehr und guten Abend zunächst mal. Wir haben schon Definitionen gehört. Für mich auch das Gefühl, im falschen Körper zu leben. Und ich bin heute auch gekommen, um zu lernen, denn ich persönlich kenne das Gefühl, homosexuell zu sein. Aber das Gefühl, transsexuell zu sein, ist sicherlich nochmal eine andere Facette. Und insofern bin ich gespannt auf die Diskussion heute Abend.
So, das war jetzt unser kleiner Film. Wir haben hier jetzt schon von verschiedenen Politikern anfänglich uns eine Stellungnahme eingeholt zu Transsexualität. Okay, und jetzt einfach mal eine Frage wieder an euch alle, mal ganz kurz. Als ihr jetzt den Film anguckt habt, habt ihr da gedacht, Mensch, ich liege jetzt richtig mit dem, was ich so denke? Oder habt ihr gedacht, Mensch, da muss ich vielleicht noch mal nachhaken, noch mal was lernen? Okay, Herr Kaufmann.
Ja, also zunächst mal finde ich es ganz bezeichnend, glaube ich, auch für die Diskussion, dass dieser Film in Englisch gedreht wurde, dass es noch nicht mal eine deutsche Übersetzung gibt bis heute. Ich glaube, das zeigt einfach, dass wir mit der Diskussion hier vielleicht auch ein bisschen hintendrein sind in Deutschland. Und das ist mir jetzt einfach mal aufgefallen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt jetzt mit dem Thema. Und wenn ich den Film anschaue, dann nehme ich jetzt einfach zur Kenntnis, das, was ja auch das Credo Ihres Vereines ist, mit dem Sie sich engagieren seit ungefähr einem Jahr. Sie sagen, das Gehirn bestimmt das Geschlecht. Ich kann sagen, das Gehirn bestimmt meine sexuelle Orientierung. Die Vorstellung, dass das Gehirn das Geschlecht bestimmt, ist etwas, was ich jetzt Ihnen einfach so abnehme, weil Sie sagen, dass es so ist. Ich kann das natürlich selber nicht, für mich nicht überprüfen. Und das macht, glaube ich, auch das Dilemma dieser Diskussion aus, dass die meisten derer, auch die politischen Entscheidungsträger, dieses Gefühl natürlich nicht nachvollziehen können und daher darauf angewiesen sind, wenn sie sagen, es ist so, das auch so zu akzeptieren und dann eine Form zu finden, wie wir, wie die Gesellschaft damit umgeht. Und ich glaube, deshalb sind wir heute ja auch da.
Gut, vielleicht klingt etwas angeberisch, aber als ich den Film gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jede Menge gewusst und habe mich mit dem Thema auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich denke, wie es vorher gesagt worden ist, ich habe Ethnologie studiert, habe mich auch sehr viel mit Menschenrechten auseinandergesetzt, mit Antidiskriminierungsgesetzen und so weiter und kenne ich auch die Problematik von Minderheiten und deshalb konnte ich mich auch sehr gut hineindenken. Was der Film natürlich in mir hervorgerufen hat, ist auch Betroffenheit. Ich habe an sich keinen Umgang mit Transsexuellen und deshalb sind die Eindrücke noch lebendigen, aber was das Thema anbetrifft, finde ich der Film auch sehr gut gedreht, dass es einfach im Mittelpunkt einfach, dass es alles im Gehirn passiert und dass es auch nicht mit dem Äußerung des Körpers oder mit dem, was von außen sehen, auch da festgehalten wird. Und da, glaube ich, haben wir in Deutschland und wahrscheinlich auch in die ganze Welt noch eine ganze Menge zu lernen.
Von dem Fall des Jungen mit dem verbrannten Penis, der dann als Mädchen aufgezogen wurde, habe ich früher schon mal gehört. Ich hatte es wieder vergessen und als der Film das jetzt wieder in Erinnerung rief, ist mir irgendwie die Kinnlade gefallen, ob dieser Brutalität. Ja? Also weil die Vorstellung, dass man einen Jungen, den man verstümmelt hat an seinen Genitalien, ja, deswegen einfach zu einem Mädchen machen kann, ich meine, die ist einfach nur absurd. Ja. Auf der anderen Seite, es wurde ja vorgestellt, dass ich auch meine politische Sozialisation in der Frauenbewegung erlebt habe. Also für die These, dass sozusagen Gesellschaft sehr prägend ist dafür, ja, für das, was wir als Frau und als Mann wahrnehmen und uns auch selber führen. Mit der bin ich sehr vertraut. Ja, und da habe ich etwas Schwierigkeiten zu sagen, naja, in Wirklichkeit spielt das alles keine Rolle, ja, sondern das ist dann das Gehirn. Jetzt in dem Fall, der zum da auch vorgestellt wurde, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, David, glaube ich, ja, der deutlich macht, dass er schon als Kind immer ganz genau wusste, dass er ein Junge ist, obwohl man ihm immer gesagt hat, aber du siehst nicht aus wie ein Junge, deswegen bist du auch keiner, ja. Denke ich, okay, also dann muss unsere Gesellschaft einfach lernen, mit solchen Uneindeutigkeiten besser umzugehen, ja, und über rechtliche Regelungen, dazu werden wir ja nachher noch sprechen. Mein Problem ist allerdings, dass ich denke, es wird oft nicht so eindeutig sein. Und da müssen wir dann auch mal drüber reden, wie es eigentlich ist, wenn Menschen sich in Suchprozessen befinden. Also ich selber kenne das beim Thema sexuelle Orientierung, die habe ich zweimal im Leben gewechselt. Ja, das waren jeweils sehr schwierige Übergänge. Und ich stelle mir auch vor, dass im Falle von Transsexualität, das bei vielen, jedenfalls ist das auch so bei Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, eben nicht so eindeutig ist. Also unter anderem hatten wir auch mal eine Abgeordnete im Bundestag, die kam über den Unabhängigen Frauenverband zu den Grünen, war Christina Schenk, die hat sich damals als lesbische Frau gesehen, ja, und inzwischen heißt sie Christian Schenk und sieht sich als Mann, ja. Und insofern, also die ist ja längst erwachsen und hat es eben offensichtlich lange nicht so empfunden, ja, im falschen Körper zu stecken. Und ich glaube, an diesen Lebenslagen, ja, wo das nicht so klar ist, da liegen die eigentlichen Konflikte im persönlichen Bereich und wo wir die gesellschaftlichen Regeln dann entsprechend entwickeln müssen.
Mir fiel während dem Film vor allem immer das Stichwort Selbstbestimmungsrecht ein. Wenn ich Wissenschaftler höre, die Wissenschaft, man hat es ja gehört, die deutsche Wissenschaft hält sich heute noch an dem Thema äußerliche Geschlechtsmerkmale. Amerikanische Wissenschaft ist, sagen wir mal, wissenschaftlich möglicherweise weiter, aber in der Gesellschaft sicher auch nicht. Und ich tue mir auch schwer, als Politikerin allein nur, sagen wir mal, der Wissenschaft zu hören und zu sagen, der eine Wissenschaftler erklärt dieses, der andere das. Am Ende kommt mir es vielleicht auch gar nicht darauf an, wie der wissenschaftliche Prozess stattfindet, sondern entscheidend muss im Grunde sein, wie der Mensch selbst leben möchte. Ob man sagt, ich möchte das Leben als Frau oder als Mann führen. Und das scheint mir eigentlich das Hauptthema zu sein, wie man es ermöglichen kann, so ein Leben zu führen. Und ich denke, die größte Schwierigkeit oder eine große Schwierigkeit sehe ich eher, wenn es jetzt um solche Fälle geht, wo es Kinder betrifft. Weil wenn man das Selbstbestimmungsrecht der Menschen voranstellt, dann ist es sicher bei Erwachsenen so, dass man sagen kann, man kann selbst bestimmen. Und man kann sich auch selbst viel besser vielleicht auch äußern. Aber bei Kindern sehe ich da nochmal eine Schwierigkeit zwischen dem, was ein Kind selbst äußern kann und zwischen dem, was auch das Recht der Eltern dann gerade in Deutschland ist, dann über das Kind als Erziehungsberechtigte bestimmen zu können. Also da finde ich auch sehr schwierig, so Fälle, wo Kinder mit beiden Geschlechtsorganen auf die Welt kommen, dass man dort Entscheidungen trifft, die möglicherweise dann von so einem Kind gar nicht nachvollzogen werden wollen oder können. Und da, also das, glaube ich, braucht auch eine gesellschaftliche Diskussion. Aber im Grunde ist es eigentlich bei einem erwachsenen Menschen doch eine Frage, die man auch persönlich entscheiden kann, ob jetzt der Wissenschaftler sagt, das wird auch so oder so festgestellt. Darauf kann es eigentlich am Ende nicht ankommen, weil entscheidend ist, wie der Mensch sich selber ja am besten entfalten kann.
Also für mich brachte der Film jetzt an Informationen nichts Neues. Ich habe mich im Vorfeld auf das Thema vorbereitet, hatte zum ersten Mal mit der Thematik eigentlich bereits im Jahr 1993 zu tun, in einer Diskussion mit Charlotte von Mahlsdorf, wo mir eigentlich zum ersten Mal auch der Unterschied zwischen despektierlich Transe und Transsexualität bewusst wurde. Ich finde es auf der anderen Seite sehr traurig, dass wir im Jahr 2009 hier sitzen und über ein Thema diskutieren, das ja durchweg nicht neu ist. Sigma hat man darüber diskutiert, im Jahr 2007 gab es große Anhörungen, jetzt probiert man vor der Bundestagswahl das Thema nochmal hochzukochen, in einer sehr halbseitigen Art und Weise. Also ich finde es sehr traurig, dass wir heute hier zusammensitzen müssen und über das Thema reden. Ich bin sehr gerne hier, aber ich finde es schade, dass wir es müssen.
Ich möchte eine Kritik auffassen, die man so ein bisschen durchgehört hat, was Sie gesagt haben, dass die Wissenschaft tatsächlich gar nicht so wichtig ist, sondern der Mensch eigentlich selber im Mittelpunkt stehen sollte. Wir haben jetzt den Film aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Ich muss auch noch dazu sagen, es war auch ein Zusammenschnitt aus mehreren Filmen, um das ein bisschen zu verdeutlichen, was wir damit sagen wollen. Dass es tatsächlich in Deutschland die Argumentation ja tatsächlich gibt, dass transsexuelle Frauen Männer mit einer psychischen Störung sind. Und unsere Argumentation war dahingehend, warum kann man nicht einen Menschen, der weiß, was er ist und das äußert, was er ist, in dem Augenblick, wenn er es äußert, was er weiß, was er ist, dann in diesem Zeitpunkt spätestens respektieren und anerkennen. Und das Komische ist, da knüpfe ich auch jetzt tatsächlich bei Ihnen an, Herr Marquardt, wir haben 1979 einen Bundesverfassungsgerichtsbeschluss gehabt, zum transsexuellen Gesetz, das eigentlich diese Aussage hatte. Da ging es eigentlich darum, tatsächlich die Geschlechtsidentität an sich eines Menschen zu respektieren. Dummerweise haben wir aber in Deutschland Gesetze, die sich daran nur so eingeschränkt halten wollen und diese Geschlechtsidentität dieses Menschen nicht im Zeitpunkt dessen, wenn der Mensch weiß, was er ist und es auch äußert, akzeptieren wollen. Daher kommen diese ganzen Schwierigkeiten, die wir haben, tatsächlich im Zusammenhang mit Transsexualität. Da hängt ein Diagnoseverfahren dran, da gibt es dann tatsächlich auch rechtlich nicht die Möglichkeit für transsexuelle Menschen, einfach seinen Namen zu ändern oder den Personenstand zu ändern zum Zeitpunkt, wie Sie sagen, das müsste ja ein selbstbestimmter Mensch zum Zeitpunkt seiner freien Wahl können, aber das kann er nicht in Deutschland. Das bedeutet, es wird fremdbestimmt und abhängig gemacht von der Diagnose. Die heißt, die hat einen Namen, die nennt sich Geschlechtsidentitätsstörung und sagt eindeutig tatsächlich, dieser Mensch ist nicht das, was er äußert in dem Augenblick, was er äußert. Da wird nicht gesagt tatsächlich, wenn eine transsexuelle Frau sagt, ich bin eine Frau, dann sagt die Diagnosestellung sagt dann nicht, okay, das akzeptiere ich jetzt, dass sie eine Frau sind, sondern die Diagnose sagt, okay, es ist ein Mann, der eine Identitätsstörung hat. Und das ist eine Philosophie, die tatsächlich sich seit Jahrzehnten in Deutschland durchzieht und seltsamerweise so ist bei Homosexualität, um das mal zu vergleichen, da würde ja auch keiner auf die Idee kommen und zu sagen, sie sind einfach nur ein psychisch kranker Heterosexueller. Nicht mehr, das gab es vielleicht mal, ja? Ja, und das ist genau die Geschichte und deswegen war das jetzt gerade der Einwurf. Tatsächlich, natürlich muss man es akzeptieren, und wäre schön, wenn wir von Ihnen heute Abend hören können, wie sich die Parteien da letztendlich einsetzen dafür. Dass es wirklich jeder Mensch selbstbestimmt sagen kann, ich weiß, welchem Geschlecht ich angehöre. Vielleicht fragen wir da einfach mal, wen frage ich jetzt einfach? Das müssen wir überlegen. Genau, dazu muss man gleich ausführen. Also diese Ideologie ist verbunden tatsächlich mit dummerweise auch wieder so einer Geschichte, die aus der Medizin kommt und zwar diesmal aus dem Bereich der Psychoanalyse. Es ist eine bestimmte Form der Psychologie, die auf Sigmund Freud basiert, die sich des Themas Transsexualität ganz stark angenommen hat in den letzten Jahren. Unserer Meinung nach nicht zum Positiven, sondern eigentlich zum Negativen, weil da diese Formulierungen herkommen. Wie muss denn da eine Politik mit umgehen? Muss die sich da kritisch mit auseinandersetzen oder kann dann zum Beispiel, sagen wir mal, in Stellungnahmen von der Bundesregierung einfach zum Beispiel vom Zentralorgan derer, die solche Ideologien verbreiten, einfach zum Beispiel Texte abtippen und die dann als eigene Meldungen veröffentlichen? Was passiert ist tatsächlich, als die jetzige Regierung hat mal einen Kommentar tatsächlich veröffentlicht. Das war eine Antwort auf eine kleine Anfrage der Abgeordneten der FDP vom 29.02.2008. Wurde ein längerer Textabschnitt einfach von dieser psychoanalytischen Gesellschaft wortwörtlich abgetippt ins Internet als Antwort auf die Anfrage gegeben. Finden Sie es nicht ein bisschen einfach? Frage ich jetzt einfach mal an die CDU, an Herrn Kaufmann. Müsste man sich als Politiker nicht vielleicht auch mal kritischer mit dem Thema auseinandersetzen und nicht einfach nur Stellungnahmen abtippen?
Gut, also zunächst mal, Politik setzt sich mit Realität auseinander und Transsexualität ist Realität. Es ist sicherlich, das habe ich vorher ja angedeutet, für viele Politiker eben kein zentrales Thema und deshalb gibt es hier sicherlich auch im Umgang mit diesem Thema Fehler, Ungeschicklichkeiten, wie immer man das nun nennen möchte. Sie haben jetzt konkret einen Vorgang auch kritisiert. Hier hat, denke ich mal, ein Ministerialbeamter sich Gedanken gemacht, der weit weg war von diesem Thema sicherlich. Der hat ein bisschen im Internet gegoogelt vielleicht, ne? Hat das ein oder andere gefunden und war froh, dass er überhaupt was gefunden hat und hat es reingeschrieben und war zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich will sagen, sowas ist im Ergebnis natürlich unerfreulich und ich weiß auch, Sie schreiben es auch auf Ihrer Homepage, dass meine Partei hier nicht immer ganz glücklich agiert. Das kann ich mir jetzt immer einfach machen und sagen, ich bin nicht im Bundestag, ich bin noch nicht Berufspolitiker. Deshalb erlaube ich mir auch eine eigene Meinung zu diesem Thema zu haben.
Um mal zu sagen, um was es hier geht, es geht hier um ein Zitat, das war zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre alt, von der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung von 2001, wo es dann der Zeitschrift für Sexualforschung veröffentlicht wurde. Und da wird einfach behauptet, dass innerhalb der Wissenschaft es nach wie vor keinerlei Forschung gibt zu Transsexualität und man nicht weiter wäre. Muss man da nicht ein bisschen mehr hinterfragen?
Vielleicht Frau Vogt? Natürlich muss man hinterfragen. Also so eine Antwort ist peinlich. Ich weiß nicht, aus welchem Ministerium sie kam, aber ich denke, dass das im Grunde auch zeigt, wie notwendig das ist, dass wir heute so eine Veranstaltung machen. Ich bedauere das nämlich gar nicht, denn ich glaube, dass wir bei dem Thema Transsexualität an einem Punkt sind, wie wir vielleicht bei dem Thema Homosexualität noch vor einigen Jahren waren. Und als wir mit der rot-grünen Regierung damals die Gesetze verändert haben und Homosexualität auch normal geworden ist im Ansehen der Gesetzgebung und auch ja einfach einen anderen Stellenwert bekommen hat, dann will ich nicht, dass Sie lesen müssten, was wir damals an Briefen bekommen haben, was auch Kollegen aus konservativen Parteien uns gesagt haben und was wir bis heute zum Beispiel im Baden-Württembergischen Landtag auch zum Thema Homosexualität noch von Seiten der Regierungspartei zu hören bekommt. Und ich glaube, in dem Sinne ist das eher ein Punkt, wo wir eigentlich gefordert sind, das Thema öffentlicher anzugehen. Und eben, wenn man auch darüber spricht, nicht nur über die Frage von Homosexualität zu reden, das kann man heute überall, weil es einfach eine andere Akzeptanz inzwischen hat. Aber Transsexualität ist, glaube ich, besteht uns diese gesellschaftliche Arbeit noch bevor. Und man sieht an solchen Antworten, dass in den Ministerien so ein aufgeschlossener Geist oder jedenfalls auch überhaupt die Bereitschaft, sich auf das, was Sie eigentlich gesagt haben, Politik muss die Realitäten anerkennen, das wird da oft auch gar nicht wahrgenommen, weil man sich gar nicht den Themen stellen möchte. Es ist in einem vielleicht unangenehm, weil man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Also anders kann man sich nicht erklären, dass einer einfach was abschreibt, von dem man glaubt, dass es ungefähr stimmt, aber mit die Leute werden nicht dafür bezahlt, dass sie was abschreiben, sondern und Politiker werden auch nicht dafür bezahlt, dass sie nur Wissenschaftler wiedergeben, sondern dafür, dass sie sich selbst Gedanken machen.
Da vielleicht eine Frage dazu an Frau Bender mal. Wie finden Sie denn das eigentlich, dass transsexuelle Menschen, aber vor allem dann eben transsexuelle Frauen als psychisch kranke Männer bezeichnet werden und transsexuelle Männer als psychisch kranke Frauen? Und dass das die Voraussetzung ist für eine Vornamens- und beziehungsweise Personenstandsänderung?
Ja, das ist natürlich unmöglich. Und wir haben ja im Bundestag auch den Vorschlag eingebracht, ja, dass der Zugang zur Vornamensänderung und auch zur Personenstandsänderung einfach nach der Selbstdefinition der Betroffenen stattfindet und ohne den ganzen Zirkus drumherum. Ich meine, das ist sicherlich, ich glaube, das wurde schon zu Recht gesagt, ja, die Gesellschaft hat sich jetzt erstmal daran gewöhnt, dass es Schwule und Lesben gibt. Damit kommt man jetzt einigermaßen klar. Ja? Und jetzt muss sie sich halt daran gewöhnen, dass das mit den Geschlechterdefinitionen vielleicht auch nicht so eindeutig ist. Ja? Das ruft natürlich erstmal Irritationen hervor und es wird auch noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, kann man verlangen, ja? Setzt aber auch voraus, dass sie natürlich aktiv sind und sich auch präsent machen. Ja? Also sie müssen auch, wie sie das ja heute Abend auch tun, ja, politisch aktive Menschen mit sich selbst und ihren Lebensgeschichten und ihren Befindlichkeiten und ihren Diskriminierungserfahrungen und so weiter einfach konfrontieren. Ja? Weil das lernt man nicht aus Büchern.
Wobei man dazu sagen muss, das ist ja, also unser Verein, den gibt es noch nicht so lange, aber es gibt einige Vereine, die gibt es schon länger und die Forderungen sind eigentlich immer die ähnlichen. Und das geht eigentlich schon seit Jahren so. Und da wurde auch vorhin irgendwie angesprochen, das haben Sie gesagt, Herr Marquardt, glaube ich, mit den Diskussionen darüber, dass die so lange gehen. Also das gibt tatsächlich, es gab eine Umfrage im Jahr 2000 zu dem Thema, wie es denn jetzt mit der tatsächlich Reform von Gesetzen oder medizinischen Definitionen aussieht. Passiert ist seitdem eigentlich relativ wenig. Also wer muss sich da jetzt von Ihnen eigentlich angesprochen fühlen, also den Schuh dann anziehen? Also Rot-Grün hatten wir damals, Schwarz-Rot jetzt. Wer sieht sich jetzt verantwortlich dafür?
Also an einem Punkt kann ich die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist bei Rot-Grün die Schwierigkeit. Also da war es auch ein Versäumnis, dass man dies nicht gleich mitgeregelt hat. Das ist sicherlich ein Punkt, wobei man sagen musste, muss ich auch ehrlicherweise sagen, wir hatten damals einen Innenminister Otto Schily, der ja auch mal von den Grünen zur SPD kam, aber jedenfalls weder in der einen noch in der anderen Partei großes Verständnis für so ein Thema hatte. Also das war schon schwierig genug, ihm immer abzuringen, dass man zum Beispiel beim Beamterecht eine Gleichbehandlung und sowas hinkriegt. Aber er, also was das Thema anging, hatte er auch so größere Schwierigkeiten. Kann man ganz offen sagen, als Mensch war er da kaum zugänglich, so ein Thema. Aber das war sicherlich was, wo wir uns damals hätte Rot und Grün sehr viel leichter getan, die Gesetzesnovellierung zu machen. Jetzt hat der Deutsche Bundestag unter Schwarz-Rot die Gesetzesnovelle angepackt. Das Gesetz Transsexualität ist ja inzwischen 30 Jahre alt. Und da wäre unser Wunsch gewesen, tatsächlich eine grundlegende Novellierung. Man hat jetzt nur korrigiert, was das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat. Wir hatten aber keine Chance, mit der CDU da irgendwas Weitergehendes hinzubekommen, weil wir zum Beispiel auch dieses Thema, dass eine Geschlechtsveränderung, also eine Operation an Geschlechtsmerkmalen notwendig ist, um eine Personenstandsänderung hinzubekommen. Also solche Dinge, denke ich, sind eigentlich Anforderungen, die gegen das Selbstbestimmungsrecht sprechen, wo ich auch Schwierigkeiten sehe, dass man solche, dass das sind einfach veraltete Anforderungen, die das Gesetz hat. Wir haben es an dem Punkt nicht geschafft, in der Koalition mehr durchzusetzen. Ich glaube, bei dem Antrag der Grünen hätten wir unter Rot-Grün keine Probleme gehabt, das gemeinsam zu machen. Da haben wir aber uns sehr auf das andere Thema konzentriert gehabt, auf die Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Das war halt damals der Schwerpunkt.
Eine kleine Information zwischendrin. Sie haben alle ziemlich aufgeschrien, was Homosexualität und psychische Störung angeht. Mich wundert das eigentlich auch ein bisschen. Ich meine, die Amerikaner regen sich ein bisschen mehr drüber auf. Die Deutschen machen irgendwie, die ärgern sich gar nicht drüber, dass in Deutschland Homosexualität als psychische Störung gilt. Und zwar schon ziemlich lange, und zwar als Geschlechtsidentitätsstörung im Kindes- und Jugendalter nennt sich das. Das ist auch im DSM drin, da können Sie nachlesen. Das ist das Diagnostische und Statistische Manual der psychischen Störungen. Das ist eigentlich Homosexualität, also Geschlechtsstörung im Kindesalter, das ist nicht Transsexualität. Da gibt es auch etliche Untersuchungen dazu. Es werden deswegen auch in Deutschland auch sogenannte reparative Therapien an homosexuellen Kindern durchgeführt und natürlich auch an transsexuellen Kindern. Zum Beispiel an der Universität in Frankfurt, in Kiel, in Berlin. Nur mal so nebenbei. Das wollte ich nur als Info geben, weil wir leiden auch drunter. Das sind genau die gleichen Leute wie Sophie Nettebecker, Bernd Meinburg in Frankfurt, die das tun. Herr Bernd Meinburg, den Sie gesehen haben, ist Professor an der Doktor an der Universitätsklinik in Frankfurt, ist ein alter Monianer, wie alle, und der führt an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie das durch, ja, weil Geschlechtsstörung im Kindes- und Jugendalter gilt als heilbar. Und wenn man das nicht heilt, dann wird man homosexuell oder transsexuell. Wobei transsexuell nur in maximal 5-7% der Fälle und überwiegende Mehrheit wird homosexuell, wenn man es nicht heilt. Und deswegen wird es in Deutschland therapiert. Herr Marquardt schüttelt gerade im Kopf, genau.
Ich bin nicht therapiert. Nee, also war mir ehrlich gesagt neu und schockiert.
Dass wir da selber schockiert waren, als wir da recherchiert haben. Also das glaubt man ja eigentlich gar nicht, dass das so ist. Und im Endeffekt liegt es einfach nur an der Formulierung. Also es gilt nicht Homosexualität als psychische Störung, sondern der Begriff Geschlechtsidentitätsstörung im Kindesalter. Das ist die Diagnosestellung 302.85 im DSM, diesem Diagnostic Statistical Manual für psychische Störungen, wird herausgegeben von der APA, also der American Psychiatrist Association, gilt aber auch in Deutschland. Also wenn da Diagnosen gestellt werden, ist es so, dass man da im DSM nachlesen kann, was da zu tun ist. Und deswegen gibt es auch diese Therapien noch. Und das, was wir da so schlimm daran finden, ist eigentlich letztendlich erstens mal, dass es das gibt, sowohl bei Homosexualität als auch bei Transsexualität. Und dass genau diese Menschen tatsächlich, wenn die sich organisieren, dann in solchen Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung unter anderem auftauchen, die dann eben, wie wir vorhin gesagt haben, teilweise Texte veröffentlichen, die dann eben als Antwort der Bundesregierung genannt werden auf Anfragen von anderen Parteien, wann dann jetzt was passieren soll im Zusammenhang mit dem transsexuellen Gesetz. Deswegen nochmal die Frage, vielleicht irgendwie auch im Sinne der Menschenrechte. Da frage ich jetzt mal Frau Aparicio, menschenrechtlich gesehen, hätte man doch sagen können, man hätte schon vor 20, 30 Jahren was machen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Menschenrechte plötzlich irgendwie im Jahr 2009 ein Thema sind und vor 30 Jahren oder 40 Jahren noch nicht.
Ja, genau. Ich meine, ich komme sowieso aus einem Land, wo Menschenrechte nicht beachtet wurden. Sind eine ganze Weile ganz krass. Und war ich im Grunde genommen auch relativ froh, in einem demokratischen Land wie die Bundesrepublik Deutschland zu sein. Aber wenn man jetzt einfach das deutsche Grundgesetz betrachtet, steht da auch, also jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann ist gleich gegenüber allen anderen und haben auch das Recht, in Würde zu leben. Und ich glaube, wenn ich sowas höre, dass ein Beamter einfach sowas abschreibt, dass es einfach sich nicht mal die Mühe macht, nach dem Grundgesetz Gesetze zu schreiben, was er auch geschworen hat, als er dieses Amt übernommen hat, und dann ist es einfach gibt es für mich einfach keine Bezeichnung. Und was ich denke, wenn wir Politiker uns nicht mal die Mühe machen, die Betroffenen, worüber wir Gesetze schreiben wollen, einfach zu uns zu holen und mit denen uns zu unterhalten, uns mit denen zu beschäftigen und einfach zu schauen, was passiert mit ihnen, wie können wir einfach Gesetze schreiben, dass es ihnen gut tut, dass es einfach eine Leben in Würde auch wir mitgestalten können, dann denke ich, dann sind einfach diese Politiker auch falsch am Platz, weil wir werden gewählt oder wir sind gewählt für die Menschen, einfach damit wir einfach unsere Amt, unsere Politik ausüben, damit es einfach einfach die deutsche Bevölkerung besser geht. Und die Gesetze sind geschrieben. Wenn wir auch die europäischen Gesetze uns anschauen, ja, es sind auch in die Antidiskriminierungsgesetze oder die Gleichstellungsgesetze. Es ist auch geschrieben, wie die Gleichstellung des Menschen zu laufen hat. Es geht einfach nur um die Anwendung der Gesetze. Und da denke ich, da müssen alle Politiker von allen Parteien einfach schauen, dass es jede für sich und jede Minderheit, jede Zielgruppe tatsächlich so lebt, wie er zu leben hat in dieser Gesellschaft. Und es trifft heute die Transsexuellen, das ist, sind wir heute das Thema, aber wir haben viele andere Minderheiten, wo das Grundgesetz wirklich nicht angewandt wird und haben wir 60 Jahre Grundgesetz gefeiert. Wir haben noch, glaube ich, eine ganze Menge nachzuholen.
Ich würde Sie gerne noch was fragen. Sie kennen sich ein bisschen mit Argentinien aus.
Ja, genau, ich komme aus Argentinien.
Das wäre eine kurze Frage dazu. Was mich sehr verwundert hat, ist, dass Argentinien momentan das Land ist, das sich auf UN-Ebene am meisten für die Rechte von homosexuellen und transsexuellen Menschen einsetzt. Können Sie sich erklären, warum?
Ja, ich denke, wir haben 15 Jahre grausige Zeit in der Militärdiktatur und wurde auch diese Zeit überwunden und es hat ein Prozess der Demokratisierung begonnen auf alle Ebenen. Und ich glaube, ich erkläre mir das so, ich habe mir das auch gefragt, weil zum Beispiel Buenos Aires wird als die schwule Stadt gesehen, wo man dort als schwule Mensch oder Lesbin auch sehr, sehr gut sein kann, ohne Diskriminierungen sehr frei leben kann. Argentinien ist ein Land, das es auch vielfältig ist, was seine Anwohner und Einwohnerinnen betreffen. Sowohl Indianer, Europäer, aus allen möglichen Ländern, Chinesen, Japaner. Es ist ein richtiges Einwanderungsland. Und ich glaube, dass einfach schon die Vielfalt an Migration, dass es schon seit Jahrzehnten dort steht und die Befreiung einfach von autoritären Regimen und die keine Toleranz mehr zu Folterung, zu Verletzung der Menschenrechte. Das prangen die Argentinier ganz stark für sich. Und sich nicht mehr unterdrücken lassen, macht möglich, dass es einfach sehr viele Minderheiten, sehr viele Zielgruppen einfach ihr Leben so entfalten können, wie sie es möchten. Und Argentinien und vielen anderen Lateinamerika bezeichnen sie sich für ihren Kampf gegen Unterdrückung. Wenn Sie einfach die Geschichte von Argentinien und lateinamerikanischen Ländern sehen, wie viele Militärdiktaturen, wie viele Unterdrückung aus USA, unterstützt von Europa und auch von Deutschland stattgefunden hat und immer wieder, ich bezeichne immer als Mensch steht auf, ja, also immer wieder raus, immer wieder Demokratie, wieder Diktaturen, wieder Demokratie und so weiter, dann denke ich, das ist ein Kampfgeist und das ist, was manchmal mir in Deutschland fehlt, auf alle Ebenen. Einfach der Kampfgeist für unsere Rechte, einfach für das, was wir wollen, wie wir diese Gesellschaft gestalten möchten, einfach zu kämpfen und die Politiker uns zu sagen und unter Druck zu setzen und sagen, nein, diese Gesetze der Transsexualität gehört in der Schublade. Der Beamte, der das geschrieben hat, gehört vor einem Gericht. Und wir müssen auf die Straße gehen. Wenn wir uns nicht beschweren, wenn wir einfach nicht laut sagen, was wir wollen, wenn wir die Regierung nicht unter Druck setzen, dann wird sich nicht geändert. Und ich glaube, dass die Argentinier trotz aller wirtschaftliche Problematik hoch und runter ein ganzes Stück geschafft haben. Und was die Individualität und diese Vielfalt an Leben tatsächlich ein gutes Beispiel in Lateinamerika sind.
Das war eigentlich eher eine persönliche Frage, aber vielleicht so nebenbei. Ich finde es sehr erstaunlich, das hat mich jetzt sehr erstaunt, dass gerade die südamerikanischen Länder sehr stark sich für diese Rechte allgemein stark machen. Viel stärker als jetzt die europäischen zum Beispiel.
Aber genau wegen der vielen Jahren ganz die Geschichte hat viel damit zu tun. Und ich glaube, wir müssen nicht so weit kommen, dass wir so unterdrückt werden oder so. Ich denke, wir haben ein Grundgesetz und nach diesem Grundgesetz müssen wir alle leben können und leben sollen.
Ganz genau, das wäre jetzt auch mal Überleitung. Aber wenn sich jemand interessiert, es lohnt sich wirklich auf südamerikanischen Seiten zu gucken, auch zu Homosexualität. Die machen ganz arg viel allgemeiner zur Gleichstellung der Geschlechter, auch zu Frauenrechten, das ist total interessant. Wirklich viel mehr als Europa.
Auch politisch lohnt sich auch nach Lateinamerika zu gucken.
Das auch, ja. ja, die alten Vorurteile, die man hat, vielleicht zu ändern. Aber jetzt noch mal wieder weitergehen, bis jetzt zu Menschenrechten, Grundgesetz, Menschenrechte. Man denkt ja immer so, das Grundgesetz hat sehr viel mit Menschenrechten zu tun. Zumindest im Artikel 1 liest, mit der Würde des Menschen unantastbar. Ist auch Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dennoch, jetzt gehen wir weiter. Das nächste, was wir machen, ist unsere Stellungnahme zum Sozialpakt. Die Vereinten Nationen haben Deutschland sehr stark kritisiert, gerade im Rahmen des Sozialpaktes. Das ist der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und da drin steht in der Kritik, zu der sich jetzt die neue Bundesregierung hat äußern müssen, steht drin: Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Richter keine ausreichende Ausbildung im Bereich der Menschenrechte erhalten, insbesondere hinsichtlich der im Pakt gewährleisteten Rechte. Ein ähnlicher Mangel an Ausbildung im Bereich der Menschenrechte kann bei Staatsanwälten und anderen für die Umsetzung des Paktes zuständigen Akteuren festgestellt werden. Wir müssen das selber auch feststellen, dass das irgendwie überhaupt nicht klappt hier in Deutschland. Wir wollten nämlich auch noch einen Menschenrechtsanwalt haben. Die einzigen Adressen, die wir bekommen haben, waren Berlin und Hamburg, die gekommen wären. Ansonsten haben wir keine Chance gehabt, waren zwei Leute insgesamt, wobei ich bei Amnesty, TERDFM, Human Rights Watch, wem noch, egal, Deutsche Juristinnenbund, ich habe glaube überall angefragt. Also es ist niemanden herzubekommen. Und wir haben gedacht, wir haben ja hier mindestens drei Leute, die Jura studiert haben. Und haben gedacht, wir gucken mal, ob die Kritik denn eigentlich berechtigt ist. Was wissen denn Sie eigentlich über Menschenrechte und Menschenrechtsabkommen? Mal so ganz allgemein, vielleicht so auch bis innerhalb von einer Minute. Wie nehmen wir denn zuerst? Vielleicht Frau Bender, von Ihnen habe ich schon lange nichts mehr gehört. Fangen wir mal in der Mitte an.
Ja gut, ich weiß natürlich eine Menge über Menschenrechte und ich finde aber, wir müssen auch sehen, dass es immer um gesellschaftliche Prozesse geht, bis man mal begreift, dass irgendwas ein Menschenrechtsverstoß ist. Jetzt denken Sie mal an Folgendes, vor einigen Monaten ging eine große Aufregung durch Europa. Warum? Weil in Afghanistan ein Gesetz vorgelegt wurde, das im Bereich der schiitischen Religionszugehörigkeit den Frauen vorschrieb, so und so viel Mal in der Woche ihrem Mann für sexuelle Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen, Punkt. Eine Aufregung, ja, Recht der Ehemänner auf Vergewaltigung. Und ich habe dann gedacht, irre, muss man ein paar Jahre zurückdenken. Ja? Hier hat es 1956 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gegeben, das ist für die Menschenrechte zuständig, ja? Jedenfalls für die im Grundgesetz. Das hat gesagt, die Ehefrau ist verpflichtet, ihrem Mann sexuell zur Verfügung zu stehen und dabei bitte schön nicht passiv alles über sich ergehen zu lassen, sondern bitte auch Interesse zu zeigen. Ja, und als ich in Ende der 80er Jahre im Landtag dann dafür gekämpft habe, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird, da gab es damals noch Juristen, ja, die gesagt haben, ha, wieso, mit dem Eintritt in die Ehe gibt die Frau ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht ab. Und dann hat sich das langsam geändert in Richtung von, naja, doch, das ist dann schon strafbar als Nötigung und so, aber Vergewaltigung in der Ehe, also nicht wirklich, ne? So. Also inzwischen ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar, Punkt. So. Das hat aber gedauert, ja? Und bei allem, was irgendwie mit sozialen Normen, mit Sexualität, mit Intimität zu tun hat, da verändert sich Gesellschaft. Und da haben, glaube ich, auch die Grünen und die Frauenbewegung und die Schwulenbewegung, ja, viele soziale Bewegungen großen Anteil daran. Und ich glaube, dass man mit dem Thema Transsexualität da einfach noch sehr hinten dran ist. Das ist bitter. Ja, aber das zeigt, glaube ich, gleichzeitig, dass es da immer einen Weg gibt und dass man auf diesem Weg weiter vorangehen muss. Das Bundesverfassungsgericht war da übrigens in den letzten Jahren immer eine Hilfe, weil es hat, glaube ich, 5 Entscheidungen gegeben, ja, die jeweils gesagt haben, hallo, ja, das Transsexuellengesetz ist so nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Und das Dumme ist, die Große Koalition hat halt beim letzten Mal nur genau darauf reagiert und gesagt, oh ja, dass sich jemand scheiden lassen muss, ja, wenn er den Personenstand und damit das formelle Geschlecht wechselt, ja gut, ne, dann muss man das alle ändern, ja. Und der Redner der CDU hat noch viel Redezeit darauf verwendet zu sagen, ja, das heißt aber jetzt nicht etwa, dass wir damit die gleichgeschlechtliche Partnerschaft gleichstellen mit der Ehe und nur in dem Fall und Hö und Ho, ja, und so.
Ja, da werden wir noch,
so ist es
noch
halt
eingehen,
ja, kurz. Aber ja, da muss man eben Dampf machen und ich glaube, das geht auch weiter.
Okay, gut, nur noch ganz kurz, was ich übrigens ganz interessant finde, die Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 2004 bedingungslos strafbar.
Ja.
Also seit 5 Jahren, also kann man sich mal überlegen, was Menschenrechte in Deutschland wirklich wert sind. Und deswegen gehen wir jetzt einfach weiter, nachdem die Frau Bender den Herrn Kaufmann ein bisschen angegriffen hat. Vielleicht einfach der Kaufmann weitermacht.
Immerhin nicht persönlich angegriffen. Ja, natürlich einige Anmerkungen. Also in der Tat, das hat lange gedauert, auch mit der Vergewaltigung in der Ehe. Die Politik hat das als richtig erkannt und hat die Menschen auch ein Stück weit mitgenommen oder andersherum. Das weiß man manchmal nicht so genau. Das ist das eine. Dann nächste Anmerkung. Sie haben es richtig gesagt, das Bundesverfassungsgericht jedenfalls kennt die Menschenrechte, denn es war ja das Verfassungsgericht, das dieses Urteil gemessen an Artikel 1 eben für unwirksam erklärt hat oder zumindest das, was man anfänglich geplant hat. Persönlich habe ich in Holland Menschenrechte studiert, die UN-Menschenrechtskonvention, als ich mein Auslandssemester dort gemacht hatte. Ich kenne mich also aus, aber ich würde auch für alle anderen Jurastudenten sagen, das war ja die Kritik, mit der sie eingesetzt hatten. Jeder Jurastudent muss auch das Grundgesetz, sich mit dem Grundgesetz beschäftigen, wird auch abgeprüft. Also insofern, natürlich ist die Intensität unterschiedlich, aber ich glaube, man kann das nicht den Juristen per se unterstellen, dass sie keine Ahnung von Menschenrechten hätten. Und eins will ich auch sagen, ich bin immer ein bisschen, so sehr ich die UN als natürlich Völkerrechtsorganisation auch wichtig finde, aber es gibt schon Momente, wo ich immer etwas zusammenzucke. Das ist im Bereich PISA zum Beispiel so, wo einfach auch, denke ich, mit häufig sehr viel Unkenntnis hier über deutsche Regelungen geurteilt wird. Und insofern, also nicht alles, was von der UN über Deutschland gesagt wird, muss auch eins zu eins hier richtig sein. Da ist es ähnliche wie mit dem Googlen von Sexualpsychologen im Internet.
Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Will vielleicht jemand noch ganz kurz was dazu sagen?
Ich will noch mal bei dem Thema zwei kurze Antworten geben. Das eine ist schon, das Jurastudium vermittelt das, da hat der Herr Kaufmann recht. Aber die Frage, welche Bedeutung das hat für deine juristische Praxis, da muss man wirklich sagen, ist ja eher gering. Denn es ist tatsächlich so, wer heute ein Jurastudium macht, wird sehr schnell durchs Studium gejagt. Das ist ja heute 7, 8 Semester zum Teil. Und da wird sich dann konzentriert auf das Prüfungsrelevante, so dass dir jetzt in der Ausbildung schon weit weniger begegnet, als es vielleicht auch sogar früher noch der Fall war. Wir haben noch Rechtsphilosophie und solche Sachen ausführlich belegen können. So, was bedeutet Rechtsstaat? Das hat eine riesige Rolle gespielt. Ich glaube, heute ist es sehr viel auf das rein fachliche Umsetzen juristischer Dinge begrenzt. Und ich denke, das ist schon auch eine Frage unseres Bildungssystems insgesamt. Also das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass die Frage der Orientierung im Studium eher heute geht. Oft du machst Fachanwalt für Familie, Fachanwältin für Wirtschaft, Fachanwältin für Steuer und was es alles gibt. Aber das mit den Menschenrechten ist auch deshalb, und das ist der zweite Punkt, so ein schwieriges, weil es so wenig Durchsetzungsmöglichkeiten gibt. Es gibt natürlich Grundgesetz, Verfassung, es gibt auch jede Menge Menschenrechtskonventionen, es gibt in Europa natürlich auch viele Richtlinien und selbst in Europa merkt man ja schon, wie wir es gerade zum Beispiel bei dem Thema Homosexualität große Probleme haben mit Osteuropa. Wenn man nach Südamerika schaut, ist eine Sache, aber wenn man nach Osteuropa guckt und überhaupt in die östlichen Länder, auch nach Russland zum Beispiel, da wird jetzt ganz anders, wie dort mit dem Thema umgegangen wird. Das heißt, es gibt viele Menschenrechte, die bestehen, wo auch Konventionen gezeichnet wurden, wo es uns aber schwerfällt, die praktisch durchzusetzen, weil es gar nicht die Gerichtsbarkeit gibt, wo man die Menschenrechtsverletzungen häufig anklagen kann. Da haben wir in Deutschland eher durch das Verfassungsgericht noch eine privilegierte Situation, weil man sein Grundrecht noch mal einklagen kann.
Also ich glaube, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, dass der Begriff Menschenrecht in der Bevölkerung ganz anders interpretiert wird. Dass es da ganz einfach ist, mich schlecht keiner, mir tut keiner weh, mich sperrt keiner ein, dann ist bei uns hier schon alles in Ordnung. Dass aber der Begriff, dass da viel, viel mehr dranhängt und da unheimlich viel auch Verstöße dagegen sind, wird so gar nicht wahrgenommen. Und das sind also Erfahrungen, die wir gerade auch im Wahlkampf machen, wenn man gerade über Themen wie Bürgerrechte, Menschenrechte spricht, oh ja, das ist schon alles in Ordnung. Ja? Genau, ich habe nichts zum Verstecken, alles in Ordnung. Also der Begriff Menschenrechte ist im öffentlichen Bild ganz, ganz anders belegt, wie das, über was wir jetzt sprechen. Von daher wird auch unheimlich viel einfach nicht als Bruch wahrgenommen.
Okay, Dankeschön. Und das erleben wir genauso. Kann ich Ihnen 100% zustimmen, dass das eigentlich 100% stimmt, was hier die UN sagt, dass ja eigentlich überhaupt niemand irgendwelche Verständnisse für Menschenrechte hat. Wenn man sagt, hey, in Deutschland ist doch alles toll, wird da keiner umgebracht und ausgepeitscht und was wollt ihr denn? Und dass wir dann den Weg einfach gegangen sind über die UN, weil in Deutschland uns eigentlich vor euch jetzt hier, muss man sagen, eigentlich kein Politiker zuhören wollte, wo wir uns beschwert haben und haben gedacht, wir gehen dahin. Und dort hat ein Ausschussmitglied, die Frau Dr. Pimentel, Folgendes zur deutschen Regierung gesagt, dass transsexuelle Frauen als psychisch kranke Männer bezeichnet werden, um als Frauen akzeptiert zu werden, ist ein Paradoxon. Dem muss ein Ende gesetzt werden. Außerdem fordert sie die Beendigung des Gutachterverfahrens nach dem deutschen transsexuellen Gesetz und die Einführung eines Antragsverfahrens, wonach jeder entscheiden kann, zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt, welchen Geschlechtseintrag er haben möchte. Natürlich hat die deutsche Bundesregierung darauf nicht reagiert und deswegen holen wir das jetzt hier mal nach. Fangen wir mal an. Herr Kaufmann, Sie schon wieder.
Ja, ich bin halt für die schwierigen Fragen zuständig. Also zunächst wollte ich jetzt vorher nicht missverstanden werden, als ich die UN in einem Punkt kritisiert hatte. In diesem Punkt, denke ich, ist die Kritik berechtigt, denn ich halte es durchaus für menschenrechtswidrig, die Praxis, die hier in Deutschland derzeit noch gang und gäbe ist. Das will ich an der Stelle mal so deutlich auch sagen. Ich finde es im Übrigen toll.
Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Ja. Stehen Sie ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Ihre Partei offiziell so macht?
Ich habe ja vorher gesagt, ich bin nicht Regierungssprecher, ich bin auch nicht Parteisprecher. Ich habe die Rede gelesen, die mein Parteikollege, wie auch immer, Brandt im Deutschen Bundestag gehalten hat. Ich kenne ihn nicht, ich kenne seinen Hintergrund nicht. Ja. Es zeugt von einem gewissen engen Verständnis jedenfalls. Und Sie können sich vorstellen, dass ich auch aufgrund meiner Lebensform durchaus die eine oder andere Diskussion habe. Aber deshalb erlaube ich mir eben auch eine eigene Meinung zu haben. Und ich habe es vorher gesagt, die Meinung meiner Partei ist ja sicherlich noch so, dass man daran arbeiten muss. Und deshalb sind solche Veranstaltungen wie heute wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass vielleicht der eine oder andere, der das anders sieht, in den Deutschen Bundestag kommt.
Wir haben noch so einen Satz, also der vielleicht noch ergänzend zu diesem Frauenrechtsabkommen tatsächlich, wo ja eindeutige Worte gesprochen wurden eigentlich von einem Komiteemitglied. Und im Endeffekt war das ja keine Spaßveranstaltung, sondern tatsächlich eine, wo sich die Bundesregierung tatsächlich alle paar Jahre immer wieder rechtfertigen muss für das, was sie da mal unterschrieben hat. Es gibt noch was anderes auf Europaebene. Es gibt eine Aussage des Menschenrechtskommissars des Europarates, Thomas Hammarberg, der in diesem Jahr auch was Schönes gesagt hat, was ebenso deutlich war eigentlich. Wenn man es beides zusammennimmt, bedeutet das eigentlich einen Auftrag für die Politik in meinen Augen. Er sagt, es ist besorgniserregend, dass transsexuelle Menschen die einzige Gruppe in Europa zu sein scheint, die sich einer gesetzlich vorgeschriebenen, vom Staat erzwungenen Sterilisationspraxis unterziehen muss. Und das ist eine sehr gute Aussage und es ist nach transsexuellen Gesetz heute noch so. Und jetzt sind wir schon ziemlich weit vorangeschritten in der Zeit und würden jetzt gerne einfach mal so ein bisschen Wahlkampf ist ja jetzt gerade zur Zeit, wir haben sehr viel Allgemeines gesprochen, um auch mal das ist auch sehr so aus, als ob sie sich alle sehr gut verstehen, aber in Wirklichkeit haben ihre Parteien ja auch unterschiedliche Ansichten und wir haben mal die Wahlprogramme durchgeguckt und da fällt auf, dass da unterschiedliche Sachen drin stehen und da muss ich sagen, traurig, bei der CDU steht zu transsexuellen Rechten nichts. Also steht einfach nichts drin.
Und ich habe auch nichts gesehen.
Und das ist auch tatsächlich in der Antwort des LSVD auf die Frage, ob man dann noch was tun müsste hinsichtlich der Reform des transsexuellen Gesetzes. Was hat die CDU gesagt? Nö, jetzt ist alles in Ordnung. Also so kurz zusammengefasst. Also das war so das, was uns da aufgefallen ist. Sie sagen, Sie würden sich einsetzen, das anders zu machen. oder? Oder wie weit geht da Ihre Kompetenz?
Gut, meine Kompetenz, ich kann nur sagen, ich sehe es wie gesagt anders. Ich halte auch nach wie vor, oder ich denke nicht, dass hier alles geregelt ist, was geregelt sein muss. Wirklich nicht. Die Frau Bender hat es vorher schon gesagt, dass natürlich die Diskussionen vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsurteils jetzt eigentlich nur eine Minimallösung war, die das eben umgesetzt hat, was dort gefordert war. Und in der Tat hat meine Partei da vor allem ein Problem damit gehabt, dass man nicht in den Verdacht kommt, dass die Ehe, die dann zwischen zwei Gleichgeschlechtlichen nach Gesetz, nach formal Gleichgeschlechtlichen besteht, mit der Ehe im eigentlichen Sinne dann gleichgestellt ist. Das ist also das große Thema gewesen, das Herrn Brandt in dieser Rede.
Herr Kaufmann,
ja.
Sie müssen dem Herrn Brandt mal was sagen. Also wenn eine transsexuelle Frau eine weibliche Geschlechtsidentität hat und eine Frau ist, dann kann sie eigentlich auch schon in den letzten 30, 40 Jahren eine andere Frau heiraten. Also das ist, wir haben die Homo-Ehe eigentlich schon
längst. Ich fand es auch nicht ganz schlüssig und ich werde es ihm auch sagen, wenn ich ihn treffe. Ja. Nein, also im Ernst, es soll jetzt auch nicht anbiedernd sein, um Gottes Willen. Das ist nicht meine, ich sage auch mal, wenn ich andere Meinungen habe. Deshalb ist es wirklich meine Überzeugung, dass hier noch lange nicht alles getan ist. Und deshalb will ich mich dann gerne auch dafür einsetzen. Aber ich will auch sagen, es ist sicherlich ein Punkt, der auch in meiner Partei einfach noch einen Prozess braucht und eine Zeit braucht.
Jetzt vielleicht mal Frau Vogt. Sie haben ja zusammen mit der CDU regiert und es ist ja nichts passiert. wenn man Ihr Wahlprogramm anguckt, dann steht zumindest drin, dass Sie Respekt gegenüber Transgender-Menschen fördern wollen und Vorurteile abbauen wollen. Aus einer Antwort des LSVD geht hervor, dass Ihnen aber in der Großen Koalition jetzt die Hände gebunden gewesen wären, sonst hätten Sie ja ganz gerne was geändert. Wie sieht es denn aus mit Ihrem Änderungswunsch? Also wir haben von Ihnen immer nur gehört, wir würden ja gern, aber die böse CDU. Aber was die SPD eigentlich will, haben wir bis heute nicht gehört.
Okay, also ich habe nochmal auch die Rede tatsächlich rausgesucht. Die Kollegin damals bei dieser Debatte hat dann gesagt, wir hätten uns mehr gewünscht. Das Transsexuellengesetz ist fast 30 Jahre alt und entspricht weder dem Stand der Wissenschaft noch der Lebenswirklichkeit. Eine umfassende Novellierung ist notwendig. Und im Einzelnen sind es ein paar sehr konkrete Punkte, wie sie heute auch schon angesprochen worden sind, dass man sagt, die Vornamensänderung muss erleichtert werden. Da hätte man sich auch dem, was die Grünen vorgeschlagen haben, dass dann ganz normal über die Länder- und oder Standesamtsänderung möglich ist, dass das ein vereinfachtes Verfahren ist. Ich muss sagen, beim Nachnamen ist meine SPD-Fraktion eher noch ein bisschen zurückhaltend, weil die sage, das ist dann so ein sehr grundsätzlicher Schritt und da wolle sie dann doch die Prüfung eher nochmal per Gericht. Ich persönlich sehe nicht ein unbedingt, warum das so sein muss, aber man muss dann auch zugeben, dass die eigene Partei an der Stelle beim Nachnamen strikter ist. Beim Vornamen will sie sehr, sehr vereinfachen. Das Thema, dass man sich zum Beispiel zwangssterilisieren lassen muss, das ist etwas, was wir ablehnen und was wir notwendig halten zu verändern und dass man auch eine Operation durchführen muss und eine Geschlechtsumwandlung praktisch auch der Genitalien vornehmen muss, wenn man nur seinen Nachnamen ändern will, das halten wir auch für eine falsche Vorgabe. Also das sind ein paar sehr konkrete Dinge, wo man sagt, da muss man dieses Gesetz einfach den Realitäten auch anpassen.
Sie haben gerade angesprochen, Ihre Partei ist ein bisschen zurückhaltender wie Sie selbst vielleicht.
Bei dem Thema Nachname, aber das ist jetzt, glaube ich, eher jetzt nicht das
ganz okay. Personenstand, oder?
Ja,
Personenstand,
ja, ja.
Genau.
Ja, klar, Nachname, ja.
Jetzt eine Frage an die FDP. Wir haben den Herrn Marquardt, um auch meinen Namen zu nennen nochmal, wir haben tatsächlich in den letzten Monaten oder sogar tatsächlich, kann man fast sagen, 2 Jahren sehr häufig von der FDP gehört, das Transsexuellengesetz ist ein Mist, wir müssen das endlich ändern. Und die FDP hat ganz laut gesagt, das ist ein ganz schlechtes Gesetz und wir müssen es sofort ändern. Was uns erstens, also es sind zwei wundersame Dinge, also auf die ich Sie gerne mal ansprechen möchte. Das eine ist, dass die FDP ja damals damals 1979 das Gesetz irgendwie, ich glaube, unter dem Verantwortungsbereich der FDP irgendwie verabschiedet wurde, glaube ich, weil das Bundesinnenministerium damals FDP war. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die FDP aber die Partei ist, die dann deutlich in ihren Vorschlägen sagt, dass sie doch zwar die Verfahren vereinfachen möchte, aber trotzdem weiterhin gerne noch diese Gutachterverfahren drin hätte, auch wenn nicht so aufwendig. Also hier steht zum Beispiel, abweichend von § 4 Absatz 3 TSG reicht künftig für die Vornamensänderung das Gutachten eines Sachverständigen aus. Aber es macht ja eigentlich keinen Unterschied, ob jetzt einer sagt, du bist ein psychisch kranker Mann, wenn du als Frau irgendwie dahin gehst, oder ob das zwei sagen, oder?
Nee, vollkommen recht. Es ist ein Prozess, in dem wir drin sind. Dass wir 1979, zu meiner Ehrenrettung, ich war damals 10, also damit beteiligt waren, ist richtig, zeigt aber doch auch einfach, wie sich die Gesellschaft, die Ansichten und alles auch verändern. Was man 1979 vielleicht damals mit auf den Weg gebracht hat und vertreten hat, sieht man zwischenzeitlich anders, einfach weil sich Gegebenheiten auch ändern. Mit den aktuellen Vorgaben ist natürlich für eine Partei in der Opposition relativ einfach, feudale Forderungen zu stellen, weil wir momentan nicht in der Verpflichtung der Umsetzung sind. Ja? Interessant wird's, sollten wir, Ruhe jetzt von alle bitte, ab 27.09. in Regierungsverantwortung sein, dann kann man uns an dem messen, was wir uns jetzt selber die Latte hochgelegt haben. Ja?
Aber ändern Sie da sowas nochmal oder bleiben Sie dann dabei bei dem, was konsequent so die letzten anderthalb Jahre gesagt wurde? Ne?
Ich sage jetzt mit Sicherheit nicht, es kommt drauf an, mit wem wir regieren, ganz bestimmt nicht. Nee, es ist, wie gesagt, ein Entwurf, an dem wir gerade arbeiten. Es sind aber halt eindeutige Sachen drin, gerade wie die Fortpflanzungsunfähigkeit wird von uns strikt abgelehnt. Das mit dem Gutachten, ja, ich persönlich bin auch kein Freund davon. Auch dieses ganze Drama mit große Lösung, kleine Lösung, auch mit der Namensänderung. Ich persönlich würde es ganz anders machen. Ich meine, wir haben ein Namensänderungsgesetz, wo es heißt, unter bestimmten wichtigen Voraussetzungen kann der Name geändert werden. Ich würde unter die wichtigen Voraussetzungen einfach die Transsexualität mit aufnehmen. Bums aus, dann wäre es fertig. Da könnte man sich den Punkt schon mal komplett sparen. Aber auch hier an der Stelle, also die Entgegennahme des Parteibuchs heißt nicht, dass man seine eigene Meinung abgibt. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen offener wie die Haltung meiner Partei insgesamt.
Okay, was Sie gesagt haben, der Vorschlag mit der Vereinfachung, dass man das viel einfacher machen könnte bei der Namensänderung. Die Grünen haben ja jetzt zum Beispiel, was für uns ganz positiv aufgefallen ist, vor 2 Jahren noch tatsächlich einen sehr zurückhaltenden Entwurf gehabt im Jahr 2007 zum transsexuellen Gesetz und waren sehr mutig mit einem Entwurf, der eigentlich an sich ziemlich vielen transsexuellen Gruppen aus dem Herzen spricht. Und zwar zu sagen, das Verfahren kommt weg mal von den Gerichten, weil was hat es da zu suchen, sondern es geht auf die Standesämter und jeder Mensch soll, wie hieß es so schön, jeder Mensch hat das Recht auf Anerkennung des sich selbstbegreifens oder so ähnlich wurde es begründet und da soll dann das Gesetz hin, also auf die Standesämter. Ich kann sozusagen ohne Gutachten meinen Vornamen ändern lassen oder aber auch meinen Personenstand. Glauben Sie, Sie kriegen es durch? Ich meine, Sie wollen den, hat man uns gesagt, den Entwurf nochmal einbringen im nächsten Jahr. Ich meine, es kommt zwar darauf an, wie gewählt wird, aber welche Chancen rechnen Sie sich aus für diesen mutigen Entwurf?
Naja, also jetzt ist es erstmal umfassend abgelehnt worden, ja. Und der Antrag wird jetzt dieser sogenannten Diskontinuität verfallen, ja. Also weil die Legislaturperiode zu Ende geht, ist es erstmal weg. Gut, und dann ist es eine Aufgabe, und da schwätze ich dann jetzt im ersten Halbsatz ähnlich wie der FDP-Kollege, wenn wir Gelegenheit bekommen, Koalitionsverhandlungen zu führen, dann muss das natürlich ein Punkt sein. Ja, und wenn nicht, dann wird man aus der Opposition heraus versuchen, das Thema weiter zu pushen. Ja, dann kann man sozusagen einfach den Antrag wieder einbringen, aber dann wird er nicht gleich Erfolg haben, sondern dient mehr dazu, die Debatte am Kochen zu halten. Wenn man in Koalitionsverhandlungen das einbringt, dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ich meine, für gewöhnlich sagen diejenigen, die einem gegenüber sitzen, dann nicht, ja, ist recht, machen wir so. Ja, das war auch an einigen Runden zur eingetragenen Partnerschaft, zum Beispiel beim Thema Adoptionsrecht beteiligt, ja. Könnte ich jetzt viel erzählen, werde ich nicht machen, ja. Aber jedenfalls uns ist es ein Anliegen, ja. Und insofern wird es so oder so in unsere politische Arbeit wieder einfließen und einen entsprechenden Stellenwert haben.
Frau Aparicio, Ihr Partei hat einen tollen Antrag eingebracht, der sehr ähnlich ist zu dem Gesetzentwurf der Grünen. Sie haben sich im Bundestag auch gegenseitig zugestimmt bei der Abstimmung und wurden konsequent von allen anderen abgelehnt, unter Enthaltung meist der FDP. Sehen Sie denn auch Möglichkeiten jetzt in einer eventuell neuen Regierung? Man redet ja immer so gern von vielleicht Rot-Rot-Grün, vielleicht mit den Grünen gemeinsam da was auf die Beine zu bringen.
Ja, wir haben an sich einen sehr großzügigen Entwurf gemacht. Wir haben auch in unserem Parteiprogramm auch die Beachtung der Vielfalt und wir plädieren auch für eine vollständige Revision des transsexuellen Gesetzes. Wir wollen ein neues Gesetz, der auch verfassungskonform und auch menschenrechtswürdig auch dargestellt wird. Und in unserem Programm, wie Sie es auch gelesen haben, vielleicht kann ich das kurz auch zitieren, will die Linke natürlich die transsexuelle in ihren Kopf und Anerkennung und Lebensformen unterstützen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass es eine vollständige Erneuerung des Gesetzes notwendig ist. Mit den Koalitionen will ich natürlich keine Zusage gerade machen, aber natürlich, wenn wir an die Regierung sind, werden wir entsprechend die Gesetzesänderung forcieren und wenn wir in die Opposition sind, werden wir weiterhin unsere Anträge stellen, damit das Gesetz geändert wird.
Okay, wir haben uns jetzt gedacht, gehabt mal in Betracht der Zeit. Wir kürzen jetzt ab und machen jetzt noch mal eine kurze Schlussrunde, wo jeder von Ihnen vielleicht, ich meine, Sie haben es schon ziemlich deutlich gesagt, aber nehmen wir an, Sie würden jetzt gewählt werden und Sie hätten jetzt die Möglichkeit, da was zu ändern. Und wo würden Sie sich persönlich einsetzen für welche Änderungen oder im Rahmen der von uns geschilderten Probleme? Vielleicht gerade Sie, Herr.
Fangen Sie mit dem Einzigen an, der nicht zur Wahl steht. Ich bin der Einzige in der Runde, der nicht kandidiert. Oh, das glauben aber beide nicht. Das hat schon einen Grund, warum ich heute Abend hier sitze. Nein, also wir werden das Thema weiterhin unterstützen. Ich kann der Bewegung eigentlich nur das auf den Weg geben. Die Schwulen und Lesben haben es vorgemacht. Der Weg ist begangen, ist ausgetreten. Ich kann eigentlich nur sagen, werdet ein bisschen lauter, werdet ein bisschen aggressiver, macht mehr auf euch aufmerksam. Mir ist noch ein bisschen zu leise.
Okay, aber Sie sind ja Politiker und können durchaus ja auch laut werden und haben auch Möglichkeiten, sagen wir mal, als Multiplikator zu dienen. Deswegen würde ich die Frage ja noch ein bisschen verdeutlichen, nicht, dass Sie so im Sinne Ihrer Partei antworten, sondern ein bisschen persönlicher. Was werden Sie ganz persönlich tun, um transsexuellen Menschen zu einem besseren menschenwürdigen Gesetz oder menschenwürdigen Ansehen in der Gesellschaft zu verhelfen? Also was würden Sie tun? Wie können Sie sich einsetzen in Ihrer Position, die Sie haben in Ihrer Partei?
Also ich würde als erstes mal dieses Frickelwerk, das sich transsexuellen Gesetz nennt, das eigentlich gar keins mehr ist, komplett niederbügeln, abschaffen und was Neues auf die Beine stellen, deutlich menschenfreundlicher, deutlich einfacher, deutlich schneller, was einfach auch die Würde und die Rechte der Menschen klar in den Vordergrund stellt, was das Ganze einfacher macht.
Ich würde rechtlich die umfassende Novellierung machen, die wir jetzt nicht machen konnten, weil der Koalitionspartner das auch nicht mitgemacht hat. Aber ich würde zusätzlich, auch unabhängig von Regierungsarbeit, es auch als eine Verpflichtung sehen. Wir reden viel über Homosexualität, über Schwulen- und Lesbenbewegung und wir sind oft auch stolz darauf, dass wir als damals Regierungspartei, die den Kanzler gestellt hat, auch dafür gesorgt haben, dass dann ganz anderer Geist weht. Und ich denke, dass es auch mit dem Auftrag ist der heutigen Veranstaltung eben nicht nur dieses Thema zu bearbeiten, sondern der Transsexualität den gleichen Stellenwert auch in dieser Diskussion auch innerhalb der Partei zu geben. Denn es ist schon so, dass es bei uns da zwar Mehrheiten gibt, die dann so eine Novellierung möglich machen, aber dass wir da ohne Vorurteile wären in den eigenen Reihen, das ist sicher auch nicht so. Und insofern muss man da, glaube ich, auch einiges noch arbeiten. Auch wenn dann viele die Hand heben, kommt es ja auch darauf an, dass sie eine innere Einstellung haben, die dazu auch Ja sagt und das nicht nur machen, weil jetzt das Parteiprogramm sagt, wir wollen die Novellierung auch umfassen.
Ja, Stichwort innere Einstellung ist bei uns sicherlich nicht das Problem. Ja, wir werden das in dem Sinne, wie schon eingebracht, wieder vorantreiben. Aber ich glaube auch, dass es darauf ankommt, darüber hinaus noch gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Dazu gehört erstmal auch, sie zu ermutigen, als transsexuelle Frauen auch bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei entsprechenden Erfahrungen sich auch hinzuwenden. Ich habe jetzt eine Antwort der Regierung entnommen. Jetzt mal überhaupt, diese Stelle ist nicht so besonders aktiv. Ne? Aber dass es mal gerade 10 transsexuelle Frauen waren, die sich hingewendet haben, immerhin. Ne? Könnten auch mehr sein, ja? Dann ist es mehr Thema. Ja? Und ich denke, als Gesundheitspolitikerin kann ich zwar nicht beschließen, ja, was jetzt Diagnosen sind und was die Community dazu zu denken hat über Transsexualität. Aber ich kann versuchen, mit so einem Diskurs zu befördern, ja, beispielsweise mal mit einem Fachgespräch. Also ich glaube, es braucht einfach auch Aktivitäten, um das Problembewusstsein in der Gesellschaft und dann eben auch die Erkenntnis weiter zu fördern. Und sicherlich ist jede Politik, die sozusagen auch zum Aufbrechen von Geschlechtsrollen, Stereotypen und Zuschreibungen, ja, was Frauen zu sein und zu tun haben und Männer zu sein und zu tun haben und so, immer hilfreich, ja, auch für Transsexuelle, weil sozusagen die Uneindeutigkeit akzeptierbar wird.
Gut, was die Linke machen würde, habe ich vorher gesagt. Das heißt, auf jeden Fall eine neue Revision des aktuellen Gesetzes. Und das Motto meiner Wahlkampagne für die Linke, es ist einfach für die Würde des Menschen. Und ich denke, ich würde, dass Sie persönlich gefragt haben, wie würden wir uns einsetzen, würde ich mich in diesem Sinn auch weiter gerade für die Transsexuellen einsetzen. Und wenn ich nicht nach Berlin käme und in Stuttgart bleiben würde, denke ich, dass es außer notwendig hier wäre, Netzwerken zu unterstützen, Netzwerken auszubauen. Es wäre außer sehr notwendig, auch in den Schulen eine Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten, auch Lehrer und Lehrerinnen zu solchen Veranstaltungen einzuladen, weil ich glaube, dass das Leiden der Transsexuellen schon von klein her beginnt. Und wie ich aus meiner lateinamerikanischen Herkunft bringe, wir müssen einfach das fördern, was die Politiker in Berlin machen sollen. Und deshalb müssen wir uns gemeinsam organisieren. Und das würde ich mir einfach hier in Stuttgart vornehmen. Mein Schwerpunkt sind Minderheiten. Ich trete für chancenarme Jugendliche in meinem Beruf und chancenarme Frauen. Ich trete auch für Migranten ein. Und deshalb sind mir Minderheiten nicht unbekannt in der Förderung, in der politischen Arbeit. Und wie man auch angefangen im Gemeinderat, auf Landesebene und auf Bundesebene auch sich durchboxen kann. Und das würde ich mir für mich vornehmen, wenn ich in Stuttgart bleiben würde.
Ja, ich unterstütze Ihren Kampf für das Selbstbestimmungsrecht transsexueller Menschen, weil ich es für ganz wichtig und zentral halte, dass Sie auch die Möglichkeit haben, glücklich zu werden, so wie Sie geboren sind. Und ich freue mich auch, dass heute so große Resonanz zu diesem Thema hier ist. Wir haben schon Veranstaltungen mit deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlebt. Ich persönlich würde mich einsetzen für eine Änderung des Personenstandsrechts und gegen eine Zwangssterilisation. Ich halte das in der Tat für menschenverachtend. Und ich denke, meine Wahl in den Deutschen Bundestag wäre schon ein deutliches Zeichen, auch in meine Partei hinein. Das muss man auch mal so sagen, denn in der Tat ist das auch innerparteilich nicht immer so einfach. Und insofern würde ich mich über die Unterstützung des einen oder anderen hier freuen, auch wenn meine Partei bei diesem Thema sicherlich nicht den Betroffenen am nächsten steht.
Okay, gut, dann Dankeschön. Dann beenden wir jetzt hier mit den heutigen Abend. Das war echt toll, dass Sie so lange bei uns geblieben sind und dass so viele Leute gekommen sind.
Ich will nur eine Frage. Ja. Ob wir jetzt sind bei Automobillobbyisten oder bei Ärzten oder kein Mensch würde sich so praktisch, wir haben ihre Zeitnummer, sei es sie das selbst, wir treten hier an, um gewählt zu werden. Und wir haben verdammt nochmal die Verpflichtung, uns auch ihren Fragen zu stellen. Also da finde ich, das fällt mir schon ein paar Mal auf. Ich finde, sie haben das super gemacht, aber diese Bescheidenheit immer und herzlichen Dank, das spricht für Sie. Aber wir sind woanders, wird das als selbstverständlich genommen. Und nehmen Sie das auch als selbstverständlich, Politik hat Ihnen auch zur Verfügung zu stehen.
Danke. herzlichen Dank. Das tut sehr gut, das zu hören. Es ist nur leider so, normalerweise kommt wirklich niemand, dass Sie fünf hier gekommen sind. Und ja, mal ganz im Ernst, und auch der Herr Kaufmann, das muss ich mal sagen, der ja wusste, dass seine Partei viel Kritik abbekommen wird, finde ich ganz arg toll. Hätte man nie gedacht. Wir haben ja schon unendlich viele Politiker angeschrieben und ich weiß von ganz vielen anderen Transsexuellen, dass die auch ständig irgendwelche Briefe schreiben an irgendjemanden und eigentlich keine Antwort kriegen. Und da schon ziemlich frustriert sind. Und deswegen ist es wirklich toll, dass Sie da waren. Ich muss jetzt nochmal sagen, das ist nichts Selbstverständliches in Deutschland. Also, ehrlich. Okay, herzlichen Dank. Und ich alle schon noch was sagen?
Ja, ich sage auch einfach nur danke, dass das heute zustande gekommen ist. Und nochmal danke an Laura und ans Publikum.